Heute also jetzt der Vortrag mal, wie man Postgres nicht nur zum sicheren Speichern von Daten benutzen kann, sondern auch mal so ein paar kreativere Veränderungen, würde ich jetzt mal sagen. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und übergebe das Wort an Peter.
Ja. Okay. Geht das so mit dem Mikrofon hier? Ja, okay. Ich brüll ein bisschen. Ja, hallo. Da ist der Letzte. Ja, ich bin Peter Eisentraut. Ich bin Entwickler im Postgres-Projekt. Ich fahre durch die Lande seit Jahren und erzähle was über Postgres. Diesmal wollte ich was anderes erzählen. Also nicht nur, was man normalerweise macht, so Daten speichern, Queries schreiben und möglichst Geschwindigkeit verbessern, sondern einfach mal so ein paar andere Anwendungen, die man vielleicht noch nicht kennt oder die ein bisschen ungewöhnlich sind, auch wo man da vielleicht ein bisschen Inspiration rausziehen kann. Es gibt in 1-2 Stunden dann noch einen ernsthafteren Vortrag, kann man so sagen, über Postgres, wo man dann vielleicht auch die traditionelleren Anwendungsverfahren lernen kann. Ich werde das Ganze ein bisschen gemischt machen, ein bisschen erzählen, ein bisschen Demo. Gestern gerade KDE4-Upgrade gemacht, also das kann dann auch etwas lustig werden, weil ich selber noch nicht kenne. Und ja, aber gerne auch Zwischenfragen stellen, eventuell dann mit Mikro oder ich wiederhole die Frage, dass es dann hier alles auf Band oder Festplatte landet. So. Das funktioniert also noch unter KDE4. Der Anfang allen Übels. Also, wenn man Spielereien machen möchte, braucht man natürlich eine ordentliche Programmiersprache. Und das ist seit geraumer Zeit schon ein herausragendes Feature von Postgres, was bisher eigentlich noch nicht eingeholt wurde von jeglichen anderen Konkurrenzprodukten, dass man im Server beliebige Programmiersprachen, Stored Procedures in beliebigen Programmiersprachen ausführen kann. Da gibt es so die Reihe der üblichen Programmiersprachen, Perl, Python, Tickl. Parallel ist hier gerade ein Vortrag, Tickl ist nicht tot, das hätte mich jetzt auch gerne interessiert, weil ich das da eigentlich gegenteiliger Meinung bin. Aber ja, und Ruby, Java und so, das sind so die üblichen Sprachen, die man heutzutage benutzt. Und da kann man halt dann sinnvolle Sachen mitmachen, im Prinzip Anwendungslogik in der Datenbank implementieren. Oder halt auch, und das ist so ein bisschen, worauf ich dann gleich hinauskomme, ist, dass man externe Bibliotheken einbinden kann, weil für die genannten Sprachen gibt es ja unendlich viele Bibliotheken oder Module oder wie sie halt immer heißen. Ja, von CPAN oder für Python gibt es dann noch Bibliotheken, mit denen man im Prinzip alles machen kann, für Java sowieso. Dabei kann man dann schöne Sachen mitmachen. Das ist jetzt mal so ein bisschen ein banaleres Beispiel, aber für die, die es vielleicht nicht so kennen, mal als Einführung, was man sinnvoll mit solchen externen Bibliotheken machen kann. Das war mal so ein bisschen nach vereinfachtes Beispiel, was wir wirklich mal in einem Anwendungsfall hatten. Wir mussten mal E-Mail-Adressen parsen. Und wer schon mal E-Mail-Adressen geparst hat, man kann das jetzt von Hand mit einer Regular Expression machen, aber wer es mal wirklich robust machen muss, der weiß, das ist nicht ganz so einfach. Da kann man dann RFC 822 lesen und hoffentlich irgendwas verstehen. Aber das hat ja schon mal einer gelöst. Der hat dann dieses schöne Perl-Modul geschrieben, E-Mail-Address. Geht sicher auch in Python irgendwie anders und dann nimmt man das einfach. Ja. Dann schreibt man einfach so 3 Zeilen Code. Ganz normaler Perl-Code, wie man sieht. Guck, ob die Maus hier noch funktioniert. Wer Perl kennt das. Das sind einfach die Argumente, die übergeben werden. Und mit Return gibt man dann ein Ergebnis zurück. So, die Details kann man sich dann später mal erarbeiten. Und was man damit macht, man erzeugt eine Funktion hier oben. Name, Argumente, Rückgabetyp und dann eine Language. Und dann gibt man halt an, in welcher Sprache das implementiert ist. Und das ist jetzt hier in PL Perl U, also das ist im Prinzip Perl. Das U steht für Untrusted, das muss man jetzt nicht genau verstehen. Das heißt im Prinzip, dass man damit beliebige Sachen reinladen kann. Und dann gibt es noch eine Trusted-Variante, wo man nicht so viele Sachen machen kann. Das ist dann so ein bisschen sandboxed. So, und dann mal gucken.
Nicht mit dem Taint oder so zu tun, dass man beim Perl auf der
Kommandozeile kommt? Die Frage war, ob das was mit Taint zu tun hat. Die Antwort ist nein. Die haben ähnliche Zielstellungen, sage ich mal, kann man vielleicht irgendwie vergleichen, aber das U ruft nicht das Taint auf oder umgekehrt oder so. Ja. So, dann gucken wir mal, ob die Shell noch funktioniert. So, da habe ich eine Datenbank. So, das ist das nochmal. Lade die Datei einfach rein. Das Backslash i mache ich vielleicht auch nochmal größer. Backslash i ist für Include oder Datei ausführen. Ja. So macht erstmal nichts. Und jetzt kann ich E-Mail, Parse und dann gibt man hier eine E-Mail-Adresse ein. Ja. So, warum ging das jetzt nicht? Ja. Dankeschön. So, gut, das war jetzt im Prinzip einfach. Das hätte man mit der Regular Expression auch machen können. Einfach bis zu dem kleiner als Zeichen machen können. Aber das, man kann ja E-Mail draußen noch anders schreiben. So, funktioniert das auch. Ne? Und dann gibt es noch verschiedene Varianten. Also das will ich mich jetzt nicht länger drauf aufhalten. Aber solche Sachen kann man halt ernsthaft machen. Und die Performance davon ist im Prinzip auch ganz normal. Natürlich muss das irgendwie das Perl aufgerufen werden, da wird man nicht drum rumkommen, aber das kann man durchaus legitim einsetzen. So, ich habe mir da mal irgendwas vor einer ganzen Weile irgendwie gedacht, ja, Perl, wenn ich Perl machen kann, kann ich auch Shell-Skripte machen. Und habe da mal dieses PLSH geschrieben da oben, womit man im Prinzip beliebige Shell-Skripte im Server ausführen kann. Das war eigentlich mal so ein Witz von mir, aber irgendwie haben die Leute dann angefangen, das zu benutzen und das gibt's jetzt halt. Ja. Und der typische Anwendungsfall dafür, der immer so genannt wird, ist, ja, da kann man aus der Datenbank die E-Mail schicken. Das ist irgendwie so der typische Anwendungsfall. Und wenn man das irgendwie erwähnt, dann wird man automatisch die Antwort kriegen, ja, das sollte man eigentlich nicht machen, weil dann ist die Transaktionsfähigkeit nicht mehr garantiert. Denn wenn ich eine E-Mail schicke und dann rolle ich die Transaktion zurück, dann wird die E-Mail ja nicht zurückgeholt. Ja. Also das muss man immer bedenken, wenn man solche Geschichten macht. Das ist ein legitimer Einwand. Andererseits kann man auch sagen, ist mir egal. Weil, ja, man irgendwie, also wenn man mit der Außenwelt kommunizieren muss, verlässt man gezwungenermaßen diese Transaktionsintegrität. Ja. Und da muss man einfach sehen, ich kriege irgendwelche E-Mails, da ist irgendwas Wichtiges passiert. Da muss ich aber immer im Hinterkopf behalten, das kann aber auch sein, dass es zurückgerollt wurde und die E-Mail eigentlich nicht gilt. So, aber ich sag mal, lieber mehr Informationen kriegen im Rahmen als zu wenig. Ja, also man muss das sehen, man muss da immer ein bisschen abwägen. So, das funktioniert im Prinzip genauso. Man kann da oben seine Argumente angeben und dann schreibt man da PLSH als Sprache und dann schreibt man halt irgendein Shell-Skript. Ja, also mit der Shebang-Zeile da und dann hat man dann als $1, $2, $3 die Argumente. Das kann ich jetzt hier nicht so richtig zeigen, weil es kommt die E-Mail sonst irgendwo an und das hilft dann auch keinem. Ich habe da auch noch ein anderes Beispiel. Ich habe schon angefangen zu erklären, wie das funktioniert. Im Prinzip ist es im Postgres so, wenn ich die Funktion aufrufe, kriegt der eigentlich nur diesen Quelltext erstmal gesagt und sagt, hier hast du einen String im Prinzip und das ist die Sprache. Und dann ruft er den Händler auf und sagt, hier, das ist ein String und mach mal was. Und dann kann dann halt die Perl-Bibliothek oder die Python-Bibliothek oder so das ausführen. Im Prinzip kann man da jede beliebige Sprache einbinden. Ja. So, wie das jetzt hier funktioniert, das ist ein bisschen, wenn man das weiß, dann ist das eigentlich schon total albern. Bei PLSH wird der Quelltext in eine temporäre Datei reinkopiert und dann einfach von der Shell ausgeführt. Ja. Ich habe da noch keine wahnsinnigen Performance-Tests mitgemacht, aber die temporären Dateien sind ja relativ gut optimiert heutzutage. Also das ist jetzt nicht brutal langsam. Das Einzige, was hier nicht so gut funktioniert, ist Umgang mit Triggern. Also man kann in PLSH eigentlich nur, man kriegt halt die Argumente und dann kann man einen Wert zurückgeben, wie eine Shell halt. Ne? Shell kriegt Argumente und dann kann sie irgendwie 1 oder 0 oder 5 zurückgeben und Sachen ausgeben. Aber man kann da jetzt, hat da keine Arrays und kann dann jetzt Sachen ändern. Gut, Bash hat jetzt doch Arrays, aber darauf wollte ich mich jetzt nicht einlassen. So, da hat man ein bisschen eingeschränkte Flexibilität. Da ist dann vielleicht doch Perl besser. So, statt jetzt E-Mail wollte ich mal eine Demo zeigen, wie man das auch verwenden kann. Als Trigger, indem man wenn man denn ein Update bekommt, dass man dann einfach eine Benachrichtigung kriegt, statt jetzt E-Mail halt anders. So, das ist der Notify-Träger, glaube ich. So. Jetzt hat sich meine Tastatur hier entledigt. Da oben steht das, super. So, da oben eine Tabelle angelegt. Und dann hat man halt die Funktion hier. Ab hier. Dann kann man einen beliebigen Code da angeben. Ja, also das wird dann über den Trigger aufgerufen. Unten legt man den Trigger an, der bedeutet, wenn ich Insert oder Update oder Delete auf dieser Tabelle mache, dann möchte ich die Triggerfunktion ausführen. Die macht dann halt oben das und dann hat man da halt ein JavaScript, was ausgeführt wird. Und das macht halt dann diesen Write-Befehl. Write kennt man vielleicht noch aus Urzeiten. Da wird, das kommt aus der Zeit, wo da gab es eine große Unix-Maschine und dann diese ganzen Terminals. Und dann schrieb man Write an den anderen Benutzer, der demselben großen Rechner hängt, aber das Terminal vielleicht ganz woanders steht und er kriegt das dann auf seinem Bildschirm. Benutzt man heutzutage eigentlich so gut wie nicht, aber ich habe herausgefunden, dass das doch was macht, das zeige ich gleich mal. So, führen wir das jetzt hier mal aus. Also ich führe das jetzt gleich mal aus, der legt halt die Tabelle an, den Trigger und macht dann hier ein Insert und dann sollte der irgendwas machen. Ja. So, da kommt, das ist nämlich hier KD4, toll, geht glaube ich auch schon noch 3. Da kriegt man die Write Messages da einfach so als Fenster aufgetan. Das heißt, wenn ich jetzt hier das lösche, dann kriege ich hier eine Benachrichtigung. Und gut, das ist jetzt natürlich auf dem Desktop, ob das jetzt so praktisch ist, weiß ich nicht, aber da kann man natürlich statt E-Mail oder Write kann man natürlich sinnvolle Sachen machen, wie die Informationen IRC-Channel posten, was einige machen, oder mit Jabber oder XMMP sich Nachrichten zuschicken lassen, wenn irgendwelche wichtigen Sachen, über die man informiert werden möchte, in der Datenbank passieren. Da kann man also sich durchaus sinnvolle Sachen basteln. Jetzt nochmal eine Sache, wie man auch oft... So, jetzt muss man das hier alles mal zumachen. So. Gab es eine Frage hinten? Nein? Okay. So. Ich habe gesagt, mit PLP ist man dann doch flexibel bei der Arbeitung von Triggern. Ich zeig mal, was man damit machen kann. Ich mache einfach dieses Insert nochmal. Kleiner machen, dass ich das jetzt sehe. Das funktioniert. So. Gibt er mir jetzt einen Dialog aus, ob ich das machen möchte? Wie funktioniert das jetzt? Ich kann sagen Cancel, dann wird es gecancelt, oder ich kann sagen halt ja oder nein. Ne? Und dann wird es halt ein. So, dann kriege ich natürlich die Notifizierung, dass das passiert ist. Gut, das ist jetzt auch keine Magie. Wie funktioniert das? Ist auch ganz kurz, halt mit Perl geschrieben. Da rufe ich halt diesen K-Dialog auf, ja. Also der Perl-Code ist das hier. Da muss man jetzt hier noch ein paar Basteleien machen. Das hängt auch so ein bisschen von der Umgebung ab. Man muss das Display setzen, weil das läuft ja im Server und der hat ja kein X-Display, sondern muss man halt ein anderes X-Display dafür dem angeben. Aus irgendeinem Grund muss ich auch das Home-Verzeichnis angeben, sonst spinnt da KDE rum, weil er sein .kd-Verzeichnis nicht findet. Und dann hat man halt hier die Möglichkeiten, das ist jetzt spezifisch für PL-Perl. Je nachdem, das K-Dialog gibt dann 0, 1 oder 2 zurück, je nachdem, was man gedrückt hat. Und dann kann man jetzt hier sagen, okay, Fehler. Ich gebe zurück Skip, das heißt, das Update oder das Delete wird nicht ausgeführt. Oder wenn ich 2 drücke, dann das ist das Cancel-Feld, dann gebe ich eine Fehlermeldung zurück. Ansonsten sage ich einfach, okay, kannst machen. So. Man kann da also auch durchaus, da gibt es ja noch verschiedene andere Beispiele, dass man GUIs aus der Datenbank startet. Und irgendeiner hat auch mal seinen Postgres-Vortrag damit angefangen, dass er OpenOffice direkt aus Postgres rausgestartet hat. Das kann man halt auch machen. So, was auch noch gibt, was da habe ich nichts mit zu tun, aber das gibt, weiß nicht, wer LOL-Code kennt. Das ist eine angeblich eine Programmiersprache, die und das geht auch wirklich, ich kann es auch gleich zeigen, aber das gut, man wird da nur ein Ergebnis sehen, dass also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ich hatte gedacht, ich habe die Fantasie dann mit SH Shell schon ausgereizt gehabt, aber das ist halt eine Programmiersprache, die so ein bisschen Leadspeak-artig aufgebaut ist, ne? Und das funktioniert auch wirklich, es berechnet halt Pi, ne? Als Schleife. Oben sind Variablenzuweisungen und dann hat man unten halt eine Schleife und gibt dann was zurück. So, das kann man halt auch benutzen. Ja. Das ist relativ neu, das kann man sich selbst kompilieren, das ist relativ klein. Und interessanterweise hat er den Parser dafür auch selbst implementiert. Also normalerweise ist das so, wenn ich jetzt PL-Perl implementiere, oder hat ja einer gemacht schon, dann linke ich einfach die Perl-Bibliothek rein und sage, hier, führe das heraus. Aber das ist mit Parser selbst implementiert, das kann also nicht so schwer sein. Also ja, also wer sich für so abstruse Sachen interessiert, kann sich das auch mal angucken. Wie gesagt, das ist PL-LOL-Code, wenn man da auch googelt, dann wissen wir das auch. So, wer jetzt hier gerade meinen Prompt gesehen hat, das möchte ich auch noch erwähnen, was man da für lustige Sachen mitmachen kann. Also, das war hier mein PSQL-Prompt, den kann man auch customizen. Das steht auch in der Manpage drin. Ich möchte das bloß nochmal als Möglichkeit erwähnen, weil das meiner Erfahrung nach relativ wenige machen. So, jetzt geht der Vollscreen-Modus hier nicht. Oder auch nicht. Das ist der Vollscreen-Modus. Das ist interessant, ne? Ja, das ist der Vollscreen-Modus, aber nicht wirklich so voll, wie ich ihn möchte, ne? Jetzt habe ich das auch zweimal, das ist mir heute früh schon aufgefallen. Also KDE4 halt, ne? Das funktioniert ähnlich wie Shells, man kann Variablen setzen, also es gibt die globale Initialisierungsdatei und die lokale, man kann Variablen setzen, das ist das, was ich so üblicherweise benutze, also set quiet, da kann man die ganzen Meldungen abschalten, die man sonst so kriegt, also die ganzen Feedback-Meldungen hier, so also das habe ich gemacht. Null-Ausgabe finde ich sehr nützlich, weil normalerweise, wenn man so einen Null-Wert hat, also nicht Null die Zahl, sondern Null als leer, dann sieht man nichts und dann weiß man nicht, ob es ein leeres String ist oder was da genau steht. Deswegen fand ich das ganz nützlich, dass man das so explizit ausgeben kann. Ja, und dann kann man unten den Prompt noch bauen und das die Prozent, alles was mit Prozent irgendwas anfängt, sind also die Platzhalter dafür. N ist Datenbankname, M ist Hostname, Verzeichnis und dann kann man sich auch die Farben so bauen, wie man das von Bash kennt. So, das ist ganz nützlich. Das kann man mal mit rumspielen, wenn das interessiert. Das nur so ganz kurz als Abriss. Einige schreiben noch. Aber hoffentlich nicht das Abschreiben, oder? So, das ist ein neues Feature aus 8.4, was ich hier mal vorstellen möchte. Es gibt, wie gesagt, noch einen anderen Vortrag zu 8.4 später, aber das ist so ein bisschen, was ich mir geklaut habe. Das ist ein neues Feature, rekursive Anfragen. Einige haben das vielleicht schon gesehen. Ja, das sieht erstmal aus wie Monster. Ich kann jetzt die Mathematik auch nicht genau erklären, aber ich habe da noch mal ein praktisches Beispiel. Aber das ist, man kennt ja Select, ne? Das ist hier unten, das sollte erstmal soweit klar sein. Man hat Select, dann ein paar Funktionen, die sich ineinander so ein bisschen schachteln. From, eine Subquery hier, Group by Order by ist okay. Was Neues ist, man dann auch so einen Block davor schreibt, und das ist SQL-Standard, also das ist jetzt nicht frei erfunden, der dann halt mit with recursive anfängt, hier irgendwas definiert mit Argumenten und dann hier noch eine Query drin hat, die mit Union, und wenn man da jetzt mal genau hinguckt, wird nachher noch klarer bei einem anderen Beispiel, dass der sich hier im Prinzip rekursiv aufruft, ja, weil hier wird ein Z definiert und hier wird das Z nochmal benutzt, so. Was macht das jetzt? So, weiß ja noch was, das macht außer die es schon kennen, da in der Ecke. Okay, gut, dann Ja gut, diejenigen, die das Vortragsprogramm gelesen haben, die wissen, was jetzt kommt. Ne? Ach so, das muss man natürlich dann in 8.4 ausführen. Sonst passiert halt das with recursive gibt es halt in 8.3 nicht. Ne? Ich habe das wohlgemerkt nicht selber erfunden, ja. Das ist also ein Mandelbrot-Fraktal, ja. So, das hat, wer das erfunden hat, ich weiß es nicht. Wer das mit den Mandelbrot-Sachen kennt, der weiß, dass das mit komplexen Zahlen zu tun hat, die konvergieren. Das ist jetzt hier, da tauchen jetzt keine komplexen Zahlen da auf, sondern das ist ein bisschen alt aufgelöst in die Koordinaten einzeln berechnen. Deswegen sieht das so lang aus. Aber gut, so, das kann man mal in sicher einer ruhigen Minute anschauen. Das muss man nicht verstehen. Da gibt es aber auch noch ein praktisches Beispiel. Praktisches Beispiel, ich möchte es mal in dem hier sehen, mal gucken, ob das lesbar ist. Ja, das ist also mal so ein sinnvolles Beispiel. Oben eine Tabelle angelegt, also das Ziel dieser Aktion ist jetzt hier, wie finde ich raus, ich habe jetzt so eine Teileliste, ja, ein Auto hat einen Motor, ein Auto hat 4 Räder, ein Motor hat jetzt einen Zylinderkopf, ein Rad hat 5 Schrauben, Zylinderkopf hat 14 Schrauben. Und jetzt möchte ich zusammenrechnen, wie viele Schrauben hat insgesamt ein Auto. Und das kann man natürlich in der Praxis noch viel komplexer machen bei so Auto, ne? Und dann ist das ja eine sinnvolle Frage so. Bisher ist das schwierig bis unmöglich, so einfach so zu rechnen. Da muss man dann wahrscheinlich wieder eine von diesen prozeduralen Sprachen nehmen und dann Schleifen programmieren. Und mit dem with recursive kann man das jetzt halt einfach machen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja. Und das ist die Query, die das halt macht. Also da gibt es auch wiederum, fängt an with recursive und dann definiert man hier eine temporäre virtuelle Tabelle, die dann im Verlauf gefüllt wird. Und dann hat man immer eine Union, zumindest in allen sinnvollen Anwendungen, eine Union-Query hier drin, die sozusagen in wenn man jetzt mal bei der rekursiven Sprache bleibt, einen Basisfall hier hat, ja, was ist also das Auto, und dann den rekursiven Fall. Der hat dann ja auch wieder auf diese virtuelle Tabelle sich referenziert. Ja. So, wie funktioniert das Ganze? Vielleicht mal so ein bisschen hin und her springen. Um das zu verstehen, also es sieht erstmal ganz kompliziert aus, aber eigentlich ist es noch schon einfacher, kann man ruhig sagen. Zuerst wird der nicht rekursive Teil ausgeführt. Ja? Man hat immer man baut sich eine Ergebnistabelle auf, das ist das, was man am Ende ausgeben will, und dann hat man zwischendurch diese virtuelle Arbeitstabelle. So, zuerst führt man den nicht rekursiven Teil aus. Also ich schaue erstmal, wie viele Teile hat eigentlich so ein Auto. Ja, ich fange halt von oben an, man kann das vielleicht auch von unten aufbauen. Ich fange vom Auto an und ich sage erstmal, wie viele Teile hat so ein Auto. So. Dann schreibe ich das in diese Teiltabelle rein, virtuell natürlich. So. So, und dann ist das hier 2 bis 5, ist dann die Schleife sozusagen. Solange die Arbeitstabelle nicht leer ist, also solange ich nicht am Ende von meiner Suche bin, das wird dann am Ende leer sein, wenn ich bei Schraube angelangt bin, weil Schraube hat nichts mehr drin, dann wird das leer sein. So. Und dann führe ich den rekursiven Teil aus und mit der virtuellen Zwischenarbeitstabelle anstelle des Platzhalters. Ja. Führe das aus und dann kommt ein Ergebnis raus und hänge es ans Ergebnis an. Und dann führe ich das so lange aus, bis diese Arbeitstabelle leer ist. Das, wenn man jetzt ein bisschen nachdenkt, es ist im Prinzip nur eine Schleife, ja, eine iterative Schleife. Als, wie bitte? Die Arbeitstabelle wird als Stack benutzt. Das ist kein Stack, das ist eigentlich nur eine Tabelle. Die wird, die immer das Zwischenergebnis speichert. Und da guckt man dann rein und weiß, ob man am Ende angelangt ist. Und die wird dann auch dann im nächsten Schritt gelöscht und neu aufgebaut, in dem Schritt. Das ist nur so als Zwischenspeicher. Das ist im Prinzip Äquivalenz von einer Schleife und ist eigentlich auch gar nicht rekursiv, wenn man so mal drüber nachdenkt. Das ist zwar rekursiv definiert, aber der Algorithmus, der dann im Prinzip intern abläuft, ist iterativ eigentlich. Ja. Aber das ist halt so die Verfahrensweise. Wer jetzt so ein bisschen informationstheoretisch interessiert ist, dadurch, dass man jetzt sozusagen Schleifen hat oder Rekursion hat, ist dann SQL mutmaßlich auch Turing vollständig und man kann da jetzt wirklich alles machen sozusagen damit. Das sieht dann auch wahrscheinlich, man hat es gesehen, das sieht dann sehr kompliziert aus teilweise, aber man kann da jetzt offiziell sozusagen, zumindest soweit ich weiß, alles machen. Bisher ging das nicht, bisher musste man so für Iterationen und so halt für auf andere Sprachen ausweichen. So, gibt es da irgendwie noch Fragen? Also das kann man jetzt wahrscheinlich nicht in 3 Minuten verstehen. Da gibt es eine Frage, ja? Das ist dann auch eine unendliche Iteration oder Rekursion. Damit kann man sich dann auch unendliche Schleifen bauen. Das ist richtig, ja. Da weiß ich jetzt nicht, ob der vielleicht irgendwie abbricht oder so bei x Millionen. Gut, der Speicher ist dann irgendwann voll und dann hört es auf. Ja. Also, ja, das ist ja bei jeder Programmiersprache letztlich so, ja, dass das irgendwann dann auch, wenn die nicht gerade das vorher erkennen kann, aber das kann sie eigentlich in der Regel nicht. So, es gibt ja auch noch ein zweites Beispiel, was vielleicht auch diejenigen, die Mailingliste mitlesen, das war hier seinerzeit so ein Weihnachtsgruß. Das kann man halt auch machen, ja. Das hat sogar... Moment. Also, Weihnachtsbaum malen sieht so aus. Das hat jetzt sogar 2 Rekursionsstufen drinne. Das ist im Prinzip dann eine verschachtelte Schleife, okay? Ist nicht einfacher jetzt, also wahrscheinlich irgendwie einfacher in C irgendwas zu schreiben oder in Perl eine Schleife, aber das kann man halt jetzt auch machen, ja. Und da gibt's die Sachen, die haben wir, also ich schon gar nicht oder andere Leute im Postgres-Projekt sich natürlich nicht selbst ausgedacht, sondern da gibt's dann auch andere kommerzielle Datenbanksysteme können das auch schon und daher kann man sich da einfach die Rezepte dann klauen, ja. So. Was hat man? So. Das war zur Rekursion. Jetzt Einbindung externer Daten. Warum möchte man das machen? Ein Anwendungsfall ist ja, man hat ja in Postgres in einem Postgres-Server Instanz verschiedene Datenbanken, dass man von einer die andere abfragen kann. Das gibt es schon lange, das heißt DB-Link. Aber man kann das jetzt natürlich noch weiterspinnen, dass man entfernt liegende Systeme abfragen kann. Es gibt auch jetzt andere Datenbanksysteme, wo vielleicht Daten liegen, die man abfragen möchte. Sei es, weil irgendwelche bestimmten Daten unbedingt auf Oracle liegen müssen oder man kann auch Nicht-SQL-Daten eventuell einlesen, die es immer noch gibt, wenn man die nicht in die Datenbank importieren möchte und so weiter. Da gibt es verschiedene Anwendungsfälle und da kann man auch verschiedene Sachen mitmachen. Mal als Beispiel, es gibt ein Projekt namens DBI-Link. Oder vielleicht mal von vorne angefangen, es gibt ja DBI. Das ist die Datenbankbibliothek von Perl, ja. Und dann gibt es DBI-Link, ein Modul für Postgres, mit dem man DBI-kompatible Datenquellen ansprechen kann und dann als Postgres-Tabelle darstellen kann. Zum Beispiel mal als Beispiel, wenn ich eine MySQL-Datenbank habe, wo Sachen drin liegen, die ich gerne über Postgres abfragen möchte, kann ich das damit machen. Zeige ich mal. Das ist MySQL. So war das, genau. Also das ist so eine Beispieldatenbank, die heißt Aquila, die ist im MySQL-Bereich, wo die manchmal benutzt. Das ist halt Testdaten drin letztlich. Kann man mal gucken. Zum Beispiel 600 Zeilen hier von irgendwelchen Städten. So, wie kriege ich die jetzt in Postgres rein? Ursprünglich hatte ich jetzt mal gedacht, ich kann die auch in Postgres importieren, aber so ein Dump und Dump aus MySQL raus, Restore in Postgres rein, das funktioniert auch nicht so einfach. Also das hat dann schon einen sinnvollen Zweck, das hier vielleicht anders zu machen. So, jetzt wieder irische PSQL finden. Jetzt zeige ich mal, wie das intern aussieht. Das ist ein Setup-Skript, also da oben wird erstmal irgendwie das Schema-Pfad geändert, das muss man nicht so wissen. Interessant ist das hier unten. Das ist halt eine Funktion, die von DBI-Link mitgeliefert wird. Da gibt man einfach dann die Verbindungsparameter an, Passwort, verschiedene DBI-Optionen. Wer das kennt, der kann da im Detail noch ein paar Sachen einstellen, eventuell. So, jetzt muss ich aber, glaube ich, erstmal DBI laden. So, das ist okay. So, was er jetzt hier macht, er geht im Prinzip durch, er fragt die MySQL-Datenbank an, welche Tabellen gibt es. Und für jede Tabelle legt er hier dann quasi lokal einen View an, der dann, wenn man den abfragt, intern in über diese DBI-Bibliothek-Geschichte dann die MySQL-Datenbank abfragt. Wie ist das mit der Performance? Das können wir ja gleich mal sehen. Ja, so, also erstmal sind die Daten da, ja. Wie ist das mit der Performance? Die Performance bei solchen Geschichten ist natürlich immer schlechter, als es nativ zu machen, ja, weil die Daten gesammelt werden müssen, rüber transportiert werden müssen, nochmal angeguckt werden müssen, rausgegeben werden müssen. Das wird technisch langsamer sein. Ich würde aber mal vermuten, wenn man das jetzt über Netzwerkentfernungen so macht, dann wird das wahrscheinlich das größere Problem sein. Das andere Problem ist natürlich, wenn man jetzt riesige Datenmengen damit transportieren möchte, die, wenn die gar nicht in den Speicher passen, dann wird es sowieso Probleme geben. Also das ist, da ist aber ein bisschen was in Bewegung, aktuell zumindest im Denkbereich, dass man da eventuell irgendwie Streaming-Interfaces oder sowas baut. Aber aktuell ist das jetzt nicht so für High-Performance-Anwendungen sowieso nicht. Ja. Okay. Ja.
Wenn ich eine große Tabelle habe, frage nur einzelne Datensätze ab über entsprechende WR-Klausel. Wird dann jedes Mal die ganze Tabelle überfragt?
Das ist in dieser Version, soweit ich weiß, noch der Fall. Also die Frage war, was passiert jetzt, wenn ich jetzt nur irgendwie City-ID 9 bis 12 oder so ansehen möchte, wird dann die ganze Tabelle übertragen? Das ist, soweit ich weiß, in dieser Version noch so, aber das ist jetzt gerade in Bewegung, dass das nicht mehr der Fall sein muss. Ja, ja, Frage? Die Frage, ob man auch DDL schicken kann, das ist, wie gesagt, in dieser Version noch alles nicht so ganz super ausgereift. Ich bin nicht der Autor davon, ja. Ich habe auch mal versucht, die Tabelle abzudaten. Da passieren ganz merkwürdige Dinge, die nicht, das Update ist erfolgreich oder es gibt eine Fehlermeldung sind. Also, wenn man sich jetzt mal die Sache anguckt, das ist der View und dann sind da Haufen Rules definiert. Das erste oben ist die Select-Rule, die ja funktioniert, weil wir kriegen ja die Daten. Und wenn man dann Updates macht, passieren die anderen Sachen dann. Dann wird erstmal ein Insert in eine Shadow-Tabelle gemacht, die dann irgendwie später rübergeschoben wird. Und so, das ist alles ein bisschen gehackt und da würde ich mich jetzt spontan ohne weiteres Testen nicht drauf verlassen wollen. DDL rüberschicken, das wird erstmal jetzt nicht gehen. Also man könnte das jetzt in eine Funktion einpacken und sagen, schick das da mal rüber. Aber es gibt ja jetzt keinen Trigger auf GraderTable. Wenn ich jetzt GraderTable eingebe, wird das immer lokal ausgeführt. Und man kann da jetzt nicht sagen, huck dich da mal rein und schickst dann darüber. Das ist so jetzt nicht vorgesehen. Aber ist auch eine interessante Idee. So. Ja, und das geht jetzt mit MySQL, das geht auch mit Oracle und ähnlichen SQL-Datenbanken. Da habe ich mir jetzt gedacht, ja, das wäre ja cool, da kann man ja also auch andere DBD-Daten machen, auf andere Nicht-SQL-Daten zugreifen, aber das geht leider nicht. Aus diesem Grund. Das ist ist ganz witzig. Man kann also über dieses DBD-Geschichte auch auf Daten zugreifen, die eigentlich gar keine SQL-Datenbank sind. Und da ist da so ein minimaler SQL-Parser implementiert, der dann auf die CSV oder Textdaten irgendwie zugreift. Also da ist natürlich nichts unterstützt, nur einfaches Select. Aber das geht mit DBI-Link, zumindest mit diesen beiden Modulen habe ich es probiert, geht nicht, weil das Problem ist, dass er, um diese Shadow-Tabellen aufzubauen, ja wissen muss, welche Tabellen gibt es und welche Spalten haben die vor allen Dingen. Das mit den Tabellen rausfinden geht vielleicht noch, dann ist, sage ich mal, eine Datei, eine Tabelle und das kann man dann ja irgendwie transportieren, aber die Spalteninformationen, die werden dann nicht raus, kommen dann nicht raus. Und dann kann man halt diese Shadow-Tabellen nicht aufbauen. Man könnte sich da jetzt Workarounds überlegen, dass man einfach die Spalten irgendwie durchnummeriert oder so, das aber ist halt nicht implementiert, aber ist mit etwas Aufwand vielleicht machbar und wäre mal auch eine interessante Idee, das fertig zu führen. Die Zukunft in diesem Bereich heißt SQL-Med und das hat nichts mit Medizin oder so zu tun, sondern das steht für Management of External Data. Es ist ein Teil des SQL-Standards und da wird aktuell ein bisschen dran gearbeitet. Das ist so ein bisschen ein Roadmaps gibt es beim Postgres-Projekt nicht, ist bekannt, aber das ist so ein bisschen Plan von einigen Leuten für 8.5, was jetzt in etwa einem Jahr vielleicht rauskommen wird. Und das wurde dann wird dann alles ein bisschen vereinheitlicht, die bisherigen Ad-Hoc-Lösungen, um andere Systeme abzufragen. Das würde dann ungefähr uns vielleicht so aussehen, unten dann syntaktisch, dass man sogenannten Foreign-Server anlegt, der heißt ja jetzt in dem Beispiel zum Beispiel ExtraDB. Dem gibt man dann noch Konfigurationen zu Hostname, Port und so vielleicht mit. Und dann kann man so einen Befehl nehmen, create foreign table, der dann lokal eine Tabelle anlegt, die aber nicht lokal gespeichert wird, sondern dann über bestimmte Bibliotheken und so ausruft. Und dann kann man das lokal wie eine Tabelle verwenden. Da stellen sich natürlich dann auch weitere Fragen, wie mache ich die Updates, was passiert hier, wenn ich nur eine Zeile haben möchte. Und das muss natürlich alles optimiert werden und so, da kann man Jahre mit verbringen. Aber das ist so ein bisschen ein Entwicklungsziel, also das ist jetzt nicht nur eine Spaßaktion, die ich hier sozusagen mache, sondern das ist auch gewissermaßen ein ernsthaftes Entwicklungsziel aktuell. So, wenn man externe Daten abfragt, da habe ich mir auch mal überlegt, da kann man ja auch mal so Webservices benutzen oder Web 2.0 oder wie man das nennt. Da habe ich mal ein Beispiel. Google Translate ist vielleicht bekannt, ja. Also das ist wie Google, dann klickt man da auf Language Tools und dann kann man Sachen übersetzen lassen. Da gibt es noch andere, da gibt es ja auch Leo und sowieso, aber einer von vielen Übersetzungsservices halt. So, das ist meine Tabelle. Dann lade ich die Funktion rein, ich zeige sie gleich mal, aber ich demo es erstmal. So, wie war das? Da muss man eine Sprache angeben. Andere Sprache. Das. Das funkt jetzt natürlich ins Internet, also die Antwort auf die Frage ist, das ist natürlich jetzt relativ langsam, aber es funktioniert, ja.
Da fehlt nur noch der Update für Wetter online.
Das, da arbeiten wir im Geheimen dran. So. So sieht das intern aus. ziehe es eben mal noch groß. Ganz groß bitte. Wieder nicht. Okay. Das ist jetzt in Python geschrieben. Weil ich habe gerade irgendeinen Code im Internet gefunden. Also hier, das ist der Autor da oben, da aus Richtigkeit. Der hat halt Python-Code, den habe ich ein bisschen umgemogelt und dann macht er das ja halt so. Ne? Man hätte es natürlich in anderen Sprachen auch machen können. Das Ganze, die API für Google Translate ist die hier. Und die gibt dann offenbar so ein JSON-Zeug zurück, ja. Und das kann man dann hier auseinander parsen. Und das ist eigentlich ist das hier ganz kurz, nur eine kleine Fehlerbehandlung noch. Man baut sich halt hier diesen HTTP-Query-String zusammen und parst das auseinander. Die Verzögerung, die man gerade gesehen hat, war wirklich jetzt nur die Web-Anfrage. Ja. Das würde also, wenn man es von Hand im Internet, also im Webbrowser macht, genauso lange dauern. Ja. Ja, und da sind einem halt der Fantasie hier keine Grenzen gesetzt, wie auch gerade gesagt wurde. Aber das ist so ein bisschen das Problem natürlich aktuell hier mit Web 2.0 und wie man es alle nennt, dass wenn natürlich alles im Internet ist, dann hat man immer diese Verzögerungen. Wenn das irgendwann mal weg ist oder da irgendwie ein Netzwerkproblem ist, dann funktioniert es natürlich nicht mehr. Das ist so ein bisschen das Problem, generelle Problem dieser Tage natürlich mit dem Trend, wie das geht. Ja, lokal cachen wäre dann die Lösung, ja, das ist richtig. So. Die Frage, die dann immer gleich aufkam, ja, wie ist es am Handy? Die kurze Antwort ist eigentlich, es geht eigentlich nicht, aber ich möchte mal bloß darauf ansprechen, warum es vielleicht nicht geht. Wobei die Antwort da jetzt vielleicht auch ist, wenn ich jetzt hier so ein OpenMoko nehme und da Debian drauf installiere, dann geht es vielleicht dann doch. Aber das Problem ist erstmal das Problem ist nicht genug RAM, also selbst wenn ich jetzt so ein Teil hier habe mit 2 GB oder so, ja, das wird wahrscheinlich auch nicht ausreichen. Das Hauptproblem ist für diese Embedded-Geräte immer, dass die statt Festplatte einen Flash-Speicher haben und der hat x-tausend Schreibzugriffe und dann ist er tot und das kann Postgres sehr schnell erreichen. Weil da selbst, wenn ich jetzt nur ein Select mache, werden dann teilweise Daten auf die Festplatte geschrieben, Statusinformationen und Hintbits und solche Sachen und das ist dafür einfach nicht optimiert. Da kann man also durchaus, macht man mal, ich möchte jetzt nicht sagen 3 Selects, aber vielleicht intensive Benutzung über eine Woche, dann hat man durchaus schon 10.000 Schreibzugriffe und so. Ne? Das ist ein Problem und dann benutzt Postgres auch relativ viele obskure Sachen aus der POSIX API bezüglich Locking und Dateisystemspielereien und so, die eventuell auch nicht überall implementiert sind. Und es benutzt sogar ein bisschen Assembly Code, der auf CPUs dann direkt mit Spinlocks zugreift und das ist dann in diesen einfachen CPUs teilweise auch nicht, entweder gar nicht implementiert oder sehr spärlich. Das war zum Beispiel auch mal ein Problem vor einer Weile. Da hatte jemand mal Postgres auf die PlayStation 2 damals portiert. Und die gibt an, es ist ein MIPS-Chip und das läuft ja Linux generell drauf aus, war irgendwie ein anderer. Und da hat dann irgendwelche Bus-Error oder was weiß ich gegeben, dass da irgendwie hatten die dann ein Stück aus dem MIPS-Chip rausgelassen, auf ganz fragwürdigen Gründen. Ja. Also das wird wahrscheinlich noch nicht funktionieren. Was aber allerdings gut geht, ich kann das jetzt hier nicht demonstrieren, aber wer das mal interessiert, der kann mich dann draußen mal ansprechen, dann kann ich das mal hier so im Kleinen vorzeigen. Also PSQL nativ geht wohl noch nicht, außer jetzt, wenn das jetzt ein wirkliches Linux-Telefon wäre, dann geht's höchstwahrscheinlich. Was aber sehr gut geht, ist, man packt sich da so ein SSH drauf. Also was ich benutze, ist PuTTY. Das kann man auf diesen S60-Telefon einfach installieren und dann geht das los, das geht super. Ist auch relativ übersichtlich, also wer gute Augen hat sozusagen, dann ja, wer so ein Telefon sowieso benutzen kann, würde ich sagen, geht schon, ja. Was auch geht, PHP-PG-Admin, das ist Web-Oberfläche, die funktioniert mit den Browsern, da ist ja ein Opera oder irgendwas jetzt drauf oder ein Safari, das ist ja ein ganz normaler Browser im Prinzip, ne? Das funktioniert auch gut. Was nicht geht, soweit ich weiß, ist PG-Admin, also die native GUI. Da muss man halt noch GTK portieren, das ist wahrscheinlich schon, und dann WX-Widgets portieren, und dann wird das vielleicht irgendwann auch nochmal gehen. Aber von den Autoren von PG-Admin gibt es dann, wer ein iPhone hat, kann das PG-Phone Home mal ausprobieren. das ist extra für iPhone so eine Mini-Anwendung geschrieben. PG Phone Home ist nur für iPhone, das ist jetzt nicht für Symbian. Das sind ja auch komplett unterschiedliche APIs. Also für so Symbian, da PSQL oder PHP, PG-Admin, das wären sowieso meine Lieblings-Admin-Tools. Also insofern funktioniert das gut. Also das funktioniert auch gut, da gibt es auch so gut wie keine Latenzprobleme und so, also das kann man benutzen. Wie gesagt, wer da ein bisschen einen Tipp braucht oder so, wie das zu installieren ist, kann mich später mal ansprechen, dann kann ich das hier lokal zeigen. So, weiter zu den GUI-Tools. Also das war so ein bisschen meine Überlegung hier, was benutzt man eigentlich? Ja, ich benutze eigentlich immer PSQL, aber das ist natürlich für einige Anwendungszwecke dann doch zu einfach, ja. Man kann da zwar Befehle eingeben und man kann das auch bunt machen und alles schön, aber irgendwie, wenn man mal einen Überblick haben möchte, welche Tabellen habe ich eigentlich, was ist da alles so drin, ein bisschen rumscrollen und so, das ist vielleicht nicht so ideal. So, zweiter Schritt war dann, ja, pkadmin verwenden, aber das gefällt mir nicht. Wer hat pkadmin schon mal benutzt? Wer findet das ideal? Einer, okay. Ja, das ist, sage ich mal, kommt so ein bisschen aus der, zumindest jetzt so von Gedanken her, aus der Windows-Welt, dann ist mir ein bisschen, ja, es liegt mir halt nicht so. Was ich mir dann erst gedacht habe, ich bin ja hier so der KDE-Spezi ein bisschen, da schreibe ich da so einen KIO-Slave und dann packe ich das irgendwie in den Conqueror rein und das müsste ja eigentlich irgendwie gehen. Und dann fiel mir ein, eigentlich ist ja ein Midnight-Commander am besten, ja. Das ist ja eigentlich, das kann man ja auch dann auf der Konsole benutzen und das ist eigentlich das, was ich will. Da gibt es auch irgendwie Plugins, aber wusste ich nicht genau, wie das zu machen ist. Und ja, was mache ich dann jetzt? Ich bin Dateisystem geschrieben. Das geht auch erstaunlich gut. Also das habe ich im Prinzip in. Ich zeige es gleich mal. Das habe ich im Prinzip in 2 Tagen fertig gehabt. Jetzt. Und am besten zeige ich es gleich mal. So. Das ist eigentlich auch nicht viel Code hier, wenn man das sieht. Ne? 3 Dateien. Also ich habe das auch ein bisschen ordentlich gemacht. Also man hätte es auch eine machen können vielleicht. Ich habe das jetzt hier mal PostgreSQL-FS genannt. Vielleicht heißt es später mal anders. Also das gibt es nur bei mir auf der Platte zurzeit. Aber ich plane das mal zu veröffentlichen. Also das ist jetzt der Debug-Modus einfach. Ne? Ansonsten würde das einfach, das funktioniert im Prinzip, wer SSHFS oder so kennt, funktioniert ganz genauso. So, und manchmal stürzt es an dem Moment jetzt ab, aber hoffentlich funktioniert es. So, das ist jetzt die Midnight Commander, ne? Da sehe ich meine Datenbanken. Kann ich hier reingehen? Da sehe ich meine Schemas erstmal. Und hier meine Tabellen. Gut, die Tabelle ist jetzt gerade leer. Gehen wir hier in den Katalog rein. Ich muss es nur ein bisschen sauber machen dann. So. Type. So, jetzt fängt das ein bisschen, das ist jetzt der konzeptionelle Sprung, wo ich mir auch lange was überlegen haben musste. Also Tabellen und so ist okay. Aber wie stelle ich jetzt die Zeilen dar, ne? Die haben ja keine Identität letztlich, also, oder sie haben welche. Was ich hier jetzt mache, das ist meiner Meinung nach eigentlich die korrekte Lösung. Man sucht sich den Primary Key raus und stellt ihn halt dar. Das ist jetzt der Primary Key von der PG-Type-Tabelle, bestehend aus dem Datentyp, Name an sich, also das sind die hier, und dann dem Schema-Namen, oder Schema-Nummer hier, deswegen steht hier noch eine 11 da, und dann aus Sicherheitsgründen sozusagen, falls es dann doch irgendwie Probleme gibt, oder es gibt keinen Primary Key, die Zahlen am Ende hier, das sind die sogenannten CTIDs, also letztlich so die internen Blocknummern, die sind garantiert eindeutig. So, und dann kann man jetzt hier reingehen, und dann sieht man jetzt hier die Spalten, das ist jetzt ein bisschen dunkel, oh, das ist jetzt hier in Grau, das ist einigermaßen, ja, man kann es glaube ich erahnen, ich glaube, ich kann die Farben jetzt hier nicht so einfach ändern. Und dann kann man sich das mit F3 angucken, was hier drin steht. Ja? So. Man kann auch, wenn man es drauf anlegt, mal pgproc anschauen. Da sind ja die Stored Procedures drin. Und die von vorn nochmal suchen. Notify-Trigger war das, glaube ich, ne? Das ist wahrscheinlich die falsche Datenbank, ja. Man könnte sich jetzt hier auch den Source Code angucken. Ich versuche das nochmal zu finden, was ich finden wollte. Ja, wie funktioniert Fuse intern? Man importiert im Prinzip da einfach die Dateisystemaufrufe, die so man kennt, so read, write, start, opendir, readdir und noch, man muss da auch nicht alle implementieren. Und sagt dann einfach dann, zum Beispiel bei readdir, sagt man, das sind jetzt meine Verzeichniseinträge. Oder bei. Ich könnte jetzt ein Select mit einem rekursiven Grep simulieren, ja. Ja, und wenn man das so genau, ja, das ist schon richtig. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen durchspielt, dann ist es auch eine sehr interessante Erfahrung, wie man jetzt so merkt, wie eigentlich Datenbanken und Dateisysteme doch unterschiedlich funktionieren. Weil die Dateigrößen zum Beispiel, die hier so angezeigt werden oder auch in anderen Dateisystemen angezeigt werden, die haben eigentlich mit dem Inhalt gar nichts zu tun, sondern das sind dann irgendwie Blockgrößen und man muss dann nämlich, Start gibt nämlich zwei Sachen zurück. Einmal die Größe des Inhalts und einmal die Größe, wie es wirklich auf der Festplatte ist und das deckt sich ja jetzt hier nicht wirklich ab. Und wie bitte? Ja, was man auch machen kann, das kann ich vielleicht auch nochmal zeigen. Ja, sind dann gleich am Schluss, deswegen zeige ich es nochmal. Da hängt sich dann manchmal auch der Rechner auf, deswegen. Ja, die Frage war jetzt, man kann das über DBI generisch schreiben, wenn man das da auch mal danach sucht, das gibt es auch schon, aber das macht im Prinzip nicht das, sondern was es auch gibt, es gibt zum Beispiel auch MySQLFS und so. Was die machen Dateisystem wirklich, wie es so normalerweise funktioniert, und speichern einfach nur die Blöcke in der Datenbank. Das ist aber nicht das, dass sie das um die Struktur der Datenbank nach draußen geben, das ist das nicht dasselbe. So, es gibt nämlich auch kdirstat, wer das kennt. Und damit kann man sich so Statistiken über das Dateisystem ausgeben lassen. Wenn ich das jetzt hier über das Ganze laufen lasse, dauert das eine Weile, deswegen suche ich mal was raus. Shop. Der zählt jetzt im Prinzip den Inhalt die Dateigröße her und gibt dann am Ende so eine Treemap aus. Also man kann dann auch sozusagen Dateisystem-Tools benutzen, die es halt schon gibt. Ne? So, das ist halt. Die sind ja, also die im Systemkatalog stehen ja im Prinzip nur kurze Strings drin, deswegen sehen die alle so ziemlich gleich aus, aber ansonsten würde man halt hier aus eine etwas größere, was ist das? Und das ist etwas größer, warum weiß ich jetzt auch. Das ist ein Default-Wert für einen bestimmten Timestamp-Typ, der halt ein bisschen größer ist und so. Ne? Das kann man auch machen. So, wer jetzt zu enthusiastisch wird, also was hier überhaupt noch nicht geht, ist reinschreiben. Aber das, das muss man halt nur noch implementieren. Also man muss dann die Write-Funktion implementieren und dann einfach ein Update irgendwie machen. Das muss man einfach bloß mal rausschreiben. Das ist jetzt nicht so schwierig, aber es ist halt jetzt noch nicht implementiert. Ja, ich werde das veröffentlichen und die Links und so werden dann alle auf der Konferenz-Website erscheinen, wer sich das ein bisschen weiter verfolgen möchte und sonst. Shell-Skript-Daten. Naja, wenn das mit dem Schreiben dann funktioniert, kann man dann noch viel mehr Unsinn machen. Ja. Also das war das dann eigentlich auch von mir schon. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Also mit Stored Procedures und Bibliotheken und Datenquellen und kann man allen möglichen Mist machen. Es funktioniert nicht alles, aber ich hoffe, ich habe ein bisschen Inspiration gegeben, auch was Ernsthaftes damit zu machen. In dem Sinne, Zeit ist, glaube ich, weg. Ich bin dann draußen am Postgres-Stand eventuell verfügbar. Da können wir noch ein bisschen weiter quatschen. Dankeschön.